Didi Hübermann könnte der einen oder anderen Hörerin ja vielleicht bekannt sein. Der hat nämlich in Bilder trotz allem eine, wie ich finde, beeindruckende Lektüre der 4 illegal aufgenommenen Fotografien aus Auschwitz bzw. vom Sonderkommando in Auschwitz vorgelegt. Wir haben das rezensiert im Juli 2007 und dies ist eine Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, dass wir versuchen, unsere Sendungen zu archivieren. Das findet ihr unter www.freie-radios.net. Und in diesem Fall könntet ihr die Rezension nachhören unter dem Eintrag 17.957. Aber das war im Juli 2007, da müsst ihr bei Serie Lorettas Leselampe eingeben, da kriegt ihr alle Sendungen von der Leselampe und könnt auch Sachen, die ihr verpasst habt, einfach runterladen und nachhören. www.freie-radios.net. Genau, und dieser Band, also Hübermann arbeitet offenbar im Moment an einem Buch, das heißt Das Bild brennt. Und in diesem wirklich, wie ich finde, sehr schönen kleinen Band des Katmos Verlages, der eben Das Archiv brennt heißt, können wir einen ersten Eindruck von diesem Buch, an dem der französische Kunsthistoriker arbeitet, erhalten. Das Archiv brennt, der Begriff des Archivs, hat ja durch Michel Foucaults, epochemachende Studie Archäologie des Wissens von 1969 eine neue Bedeutung erhalten. Ich wusste nicht, das habe ich von Hübermann gelernt, dass es im Französischen bis zu Foucaults Buch den Begriff des Archivs gar nicht im Singular gab. Da gab es immer nur die Archive. Und Foucault hat sozusagen den Archivbegriff als philosophischen Begriff eingeführt und eben das erste Mal den als Singular benutzt und damit eben das Archiv als System der Aussagesysteme bestimmt. Das heißt, das Archiv sammelt alle Aussagen mehr oder weniger von und mitsamt deren Materialität. Das ist in Foucaults Diktion sowas wie das positive Wissen einer Zeit. Davon das impliziert, oder das ist das Komplizierte an dem Gedanken, ist, dass Foucault sozusagen, okay, das ist das positive Wissen, das kann komplett verschüttet gehen, da gibt es so Brüche dann zwischen der einen Zeit und der anderen. Das ist das, wo Foucault sein Lebenswerk ja mit beschäftigt war, diesen Bruch der zur bürgerlichen Gesellschaft nachzuarbeiten in Hinsicht auf die Wissenssysteme. Entscheidend ist bei dem Begriff des Archivs, also das, was hat Foucault sozusagen uns bis heute mitgegeben, dass das Archiv immer auf Ausschluss, Löchrigkeit und aber auch auf Verstreutheit der verschiedenen Aussagen basiert. Didi Hübermann wertet das folgendermaßen aus und beginnt seine Ausführung mit folgenden Überlegungen.
Das Eigentliche des Archivs ist seine Lücke, sein durchlöchertes Wesen. Nun sind die Lücken oftmals das Ergebnis willkürlicher oder unbewusster Zensuren, Zerstörungen, Aggressionen oder Autodafés. Das Archiv ist häufig grau, nicht allein durch die verstrichene Zeit, sondern auch von der Asche des Umgebenden, des Verkohlten. Indem wir das Gedächtnis des Feuers in jedem einzelnen Blatt entdecken, das nicht verbrannte, erfahren wir die Barbarei, die, wie es Walter Benjamin so treffend charakterisierte, in jedem Kulturdokument bezeugt ist. Die Barbarei steckt im Begriff der Kultur selbst, schreibt Benjamin.
Das Archiv ist kein neutraler, machtfreier Ort. Im Gegenteil, er ist umkämpft. Immer wieder wurden im Laufe der Geschichte Archive zerstört und diese Zerstörungen sicherten eine bestimmte, danach herrschende Geschichtsschreibung. Wer diese Klassenkämpfe um die Geschichtsschreibung selbst nicht berücksichtigt, wird immer die Herrschaftsgeschichte fortschreiben. Gerade das zeigt die Bedeutung der wenigen Überlieferungen durch das Sonderkommando in Auschwitz, die vergrabenen Schriften und die schon erwähnten 4 Fotos. Doch wie viel ist vernichtet worden? So sagt Alter Feinsilber 1945 aus, dass er
in der Nähe der Krematorien auf dem Gebiet vom Lager Birkenau eine Fotokamera, Reste von Gas in einer Metalldose und Aufzeichnungen auf Jiddisch über die Zahl der Menschen vergraben hat.
Feinsilber ist auch sicher, dass er diese Zeugnisse der Vernichtung wiederfinden kann, doch vergebens, er findet sie nicht wieder. Und Didi Hübermann kommentiert Feinsilbers Aussage.
Die Fotokamera und die darin wahrscheinlich enthaltene Negativrolle, die Alter Feinsilber 1944 vor den Krematorien von Auschwitz vergrub, wurden niemals wiedergefunden. Entweder vermischten sich diese Bilder mit der Asche der Toten, oder aber sie wurden ausgegraben und dann von den Grabräubern weggeworfen, die das Lager auf der Suche nach Judenschätzen durchkämmten.
Die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis hat viele Wege gefunden. Nicht zufällig kommt der Kunsthistoriker auf diese Überlieferung, denn nie wurden in der Geschichte so gezielt eine Menschengruppe vernichtet und mit ihr alle Zeugnisse, die auf ihre Existenz hinweisen könnten. Die Asche der Vergasten und danach Verbrannten wurde zerstoßen, dass sie als Dünger dienen konnte. Aber es war zu viel Asche, sodass sie auch einfach in die Flüsse Sola und Weichsel geschüttet wurde und sich dort zerstreute. Dies ist nicht die Asche eines verbrannten Archivs, und es ist essentiell, diese Asche der Toten von der Asche der vernichteten Archive zu trennen. Dieter Hübermanns leider viel zu kurze Essay endet an dieser Stelle. Und es ist irritierend, wenn der zweite, längere Essay des Bandes, die Asche des Archivs, von Knut Ebeling folgendermaßen beginnt.
Nach dem Feuer, die Asche. Die Asche des Archivs ist noch warm. Nachdem man sie in sie hineingeblasen hat, sind die Fetzen und Reste eines Denkens dabei, sich zu setzen. Der beste Moment, um das Feuer und den Brand zu rekonstruieren. Denn die Asche ist nicht nur negativ, indem sie aufs Abwesende und Abgebrannte verweist. Sie ist auch positiv, indem sie über die Brandstätte informiert. Das Archiv hat gebrannt. Vielleicht brennt sein Denken noch.
Ebeling kann natürlich nichts für die Positionierung seines Textes im Buch, doch sobald die Asche von Auschwitz in Bezug zu dieser Reflexion über die Asche des Archivs gesetzt wird, verliert sie an Überzeugung. Denn die Überlieferung des Sonderkommandos ist nicht nur metaphorisch fragmentiert. Die beschriebenen Zettel haben aufgrund der schwierigen Aufbewahrung in Dosen usw. richtige Löcher, die nicht von einem Brand stammten, obwohl sie versuchten, die Verbrennung der vielen, vielen Juden zu erinnern.
Vielleicht brennt sein Denken noch.
Von welcher Situation schreibt der Autor Ebeling, in dem das verbrannte Archiv noch wärmt?
Was brennt am Archiv und am Denken des Archivs, das idiosynkratische Verhältnis zwischen Vergänglichem und Gemeißeltem, zwischen Asche und Marmor, Stein und Wort, Leben und Gesetz. Wenn ein Archiv errichten heißt, die aufgewirbelten Fetzen der Asche in eine neue Ordnung zu bringen, dann besteht die Arbeit der Philosophie darin, dieser Ordnung zuvorzukommen und dem Feuer mit der Asche ein unbrennbares abzutrotzen.
Nun, es ist nicht nötig, vom Klassenkampf zu schreiben, aber die Bestimmung der Aufgabe der Philosophie scheint hier doch an etwas zu glauben, das sich nicht durch bestimmte Kämpfe verwerfen lässt. Was aber auch bedeutet, dass die Philosophie, wie Knut Ebeling sie entwirft, diese Kämpfe nicht würdigt, zumindest nicht wie der von Didi Hübermann zitierte Walter Benjamin. Ebeling interessiert sich für das relativ abstrakte Verhältnis zwischen Archiv und Gesetz, von dem Jacques Derrida in seinem Essay »Dem Archiv verschrieben« nachweist, dass es gleich ursprünglich ist. Also die Archive haben auch immer schon Gesetze archiviert und damit ist sozusagen, das ist sozusagen das Aussagen des Archivs, dass sozusagen damit auch Gesetze gesetzt werden, und darüber mit beschäftigt sich dann Ebeling. Der arbeitet das durchaus kenntnisreich nach, besonders das athenische Archiv gibt ihm das sozusagen das Modell für seine Lektüre, die eben nicht uninteressant ist, aber soweit ich es überschaue, doch verkennt, welcher Brand das 20. Jahrhundert heimgesucht hat und dass im Übrigen dieser Brand auch Derridas Freud-Lektüre in dem Archiv verschrieben motiviert. Des Kulturwissenschaftlers Ausblick bleibt entsprechend leer. Ihm fehlt Didi Hübermanns historische Erfahrung. Er ersetzt sie durch die Lektüre der Dekonstruktion Derridas, deren historischer Index, wie gesagt, dabei merkwürdig in Vergessenheit gerät.
Das Inferno kommt nicht von den vergangenen Flammen her, sondern vom Eingedenken in die Abgetrenntheit des Buches von jeder Flamme. Der Wahnsinn des Buches und des Buchstabens besteht darin, dass sie die Realität nicht berühren. Der Feuersturm bricht in dem Moment aus, in dem man die Abgetrenntheit des Buches von jeder Flamme gewahr wird. Im Leerraum des Buches lodern seine Flammen. Daher kann man das Buch gegen die Flammen wappnen, die in ihm zu jeder Zeit ausbrechen können. Darum kann man das Buch unzerstörbar machen gegen das Feuer, gegen das unzerstörbare Feuer, das es selbst entzündet.
Dies Lektüremodell der Überlieferung von Auschwitz hat seine Berechtigung, stellt es doch die Frage, wie die Erinnerung an die Vernichtung selbst tradiert werden kann. Wenn dieser Bezug aber unbenannt bleibt, die immer zu konkretisierende Vernichtung in das Unbenennbare oder das Verhältnis vom Buchstaben und den ihm umgebenden Weiß verschoben wird, verschwindet das, was jedes Eingedenken von Auschwitz doch zuallererst gewahren müsste, die Trauer um das, was unbekannterweise vernichtet wurde. Und das ist keine Trauer um das Archiv, sondern eine Trauer um die Toten, von denen in keinem der Archive Zeugnis abgelegt werden konnte.